ein Glas.
Die Eisenbahn.
Pott, pott, pott.
Wer will mit zum Bulli fahren? Nüchtern fahren mag ich nicht. Darum nehme ich den Riesling von Schloss Reinhardshausen mit. Das kommt auch auf die CD, bitte.
Machen wir eine CD, das ist gut. Guten Tag, dieses ist der.
Streamen natürlich.
Dieses ist der berühmte Podcast Auf ein Glas. Das ist der fantastischste Name, den man sich einfallen lassen kann. Immer wenn ich sage, kannst du überall finden, bei Apple, bei Spotify, wo auch immer, mach mal Auf ein Glas. Welches denn? Vielleicht das mit dem schönsten Glas, mit dem Rotweinglas. Ja, Folge, ich weiß es gar nicht, 32 gleich. Wir sind mal wieder...
Ich bin auf die Erklärung schon gespannt.
Ich habe diesmal keine Erklärung. Das ist langweilig. Ich will immer mal was Neues machen. Das Neue heute ist, 32 könnte ich wie folgt erklären. Wir haben 3 Flaschen von Schloss Reinhardshausen in einem sehr schönen lichten Bleu, was wir bestimmt später noch erklären können. Ich weiß es jetzt schon, weil wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Und wir haben 2 Flaschen von... da ist mir doch glatt die Flasche
entglitten,
weil die so schön nass ist. Von Schloss Vollrath, das ist quasi das Wickelzimmer von Matthias, wie wir auch schon mal gehört haben. Und wir werden uns heute mit Riesling den Abend schön trinken.
Richtig.
Herzlich willkommen. Und wie immer habe ich noch nicht vorgestellt, Matthias Gräfe, Gräfes Wein und Fein, Radebeul, sitzt mir gegenüber in einem Shirt, welches es derzeit exklusiv bei ihm im Laden gibt. Die Brust wird gefüllt durch einen Sylt-ähnlichen Umriss, nur dass Sylt umgefallen ist und deswegen aussieht wie die Stadtgrenzen von Radebeul. Und drin steht RDBL. Ruf den bösen Lümmel oder was auch immer.
Nein, den rufen wir jetzt nicht.
Und mein Name ist Ulrich van Stieprian. Ich habe wie so oft mein Es ist nicht alles Gold, was Riesling, Gold-Riesling-Shirt an. Das ist die passende Kleidung, um
den Arbeitsbeginn zu beginnen.
Arbeitsbeginn zu sagen.
Das kann man hier schon mal machen.
Schloss Reinhardshausen hat uns 3-mal Riesling.
2.
Oh, ja, hat uns 2-mal Riesling und 1-mal Spätburgunder geschickt.
Berühmte Spätburgunder Riesling.
Damit hätten wir dann aber auch schon die beiden Rebsorten genannt, die im Rheingau eine Rolle spielen.
Naja, gibt ja auch noch ein paar andere mittlerweile. Ich bin immer sehr fasziniert, wie man diese Statistiken rausfindet. Natürlich steht der Rheingau für Riesling als allererstes. Und
danach für Riesling.
Danach hätten wir noch zum Beispiel die Assmannshäuserlagen sozusagen schon fast im Rheingauer Westen. Das ist ja eine faszinierende Ecke, eine relativ kleine Ecke. Gemessen an Sachsen natürlich wieder groß, bloß da ist ja alles groß. Knapp 3200 Hektar. Mhm. Also das 6-fache, sagen wir es einfach mal, von Sachsen. Und es gibt ja Dauerprozesse, das ist ja so wie hier in der Region. Wo fängt die Sächsische Weinstraße an? Wo geht das Anbaugebiet los? Ja, netterweise erwähnt man dann immer Pirna und das ist dann aber für alle augenscheinlich erstmal Pillnitz. So, die Pirna sind natürlich wieder traurig, wenn man in Pillnitz anfängt, also ist es dann doch wieder Pirna. Und es geht bis Diesbar und im Rheingau, tja, zwischen Frankfurt und Wiesbaden, man fährt auf den stets gut gefüllten Verkehrswegen in der Region an Flörsheim-Wicker vorbei und vor Wiesbaden im Endeffekt dann eher weniger, so in Wiesbaden, was ich sehr schön finde, Neroberg, ein schöner Weinberg neben einer schönen Standseilbahn. Naja, und dann fängst du schon an, durch die ganzen kleinen Nester zu gurken. Kietrich und Walluf und Eltville und Hattenheim und Winkel und Geisenheim. Und dann bist du schon in Rüdesheim. Und dann, ja, wird's hinter Rüdesheim schon spannend. Dann langsam so Richtung Lorelei. Und das war's mit der kleinen Region Rheingau. Ja,
aber dafür hast du einen schönen Blick nach dem anderen.
Absolut.
Das ist ja etwas, was mich immer wieder fasziniert, wenn man dieses Rheintal entlang fährt. Du hast Berge, Berge, Berge und alle tragen Wein. Das sieht richtig klasse aus.
Ja, das sieht so klasse aus, wie dieser erste Wein schmeckt.
Dieser erste Wein im Schraubverschluss geliefert, den ich mal zumache, wenn mir das wieder aus entgleitet, ist ein trockener Riesling und es steht nichts weiter drauf. Daraus schließe ich, bitte ist es Schlosswein, Einstiegswein.
Ja, Also es gab ja verschiedene Zeiten von Reinhardshausen und die heutigen Besitzer sind oder ist die Familie Lergenmüller. Lergenmüller aus der Pfalz.
Diesen Namen haben wir schon mal gehört bei einem Podcast.
Ein Standing on the Schlauch.
Da sprachen wir über ein Moselgut.
Ah, das in der Nähe von der Eifel, Herr Klüsserath.
Quasi.
Klüsserath quasi Eifel, aha.
Nee, quasi Modo.
Stimmt. Das wäre ja noch das nächste kleine Schatöchen, was dazugekommen ist. Ja. Ich vergaß. Nee, Schloss Reinhardshausen seit Kategorie gefährliches Halbwissen ein paar Jahren im Besitz der Familie Lergenmüller. Und damit haben sie ihren VDP-Status verloren, was sie vorher hatten. Und sind quasi jetzt wahrscheinlich zu einer eigenen Qualitätspyramide übergegangen. Und Schlossabfüllung, ja, französisch, mise en beauté à château.
Ja.
Also, schönes Chateauchen ist es auf jeden Fall.
Diese VDP-Sache habe ich nicht weiter verfolgt, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Herr Lergenmüller gar nicht mehr wollte von sich aus. Also sich auch nicht anstrengt, das zu tun. Ich habe nur vor seiner Zeit mal Reinhardshausener Weine trinken dürfen. Da war es schon fast so, dass man sagen muss, trinken müssen. Also die waren kurz vorher, war ich not so amused.
Na, sagen die einen so und die anderen so. Ja, sind immer Amplituden.
Ne? Ja.
Also ich habe jetzt schön 2002 zu Hause ausgetrunken. Das Spannende ist ja, dort stehst du wie das Kinde vor den Brunnen. Schloss Reinhardshausen, auch andere Weingüter in diesem Ort in Hattenheim, in Erbach-Hattenheim, sind gesegnet mit Brunnenlagen, Marco-Brunnen, Wissel-Brunnen und so weiter und so fort. Also Premium-Lagen und diese Lagenweine waren immer schon gut, auf jeden Fall. Ne? Nussbrunnen zum Beispiel ist so mein persönlicher Favorit immer gewesen. Neben Wisselbrunnen, Marcobrunnen fand ich nie so toll, ist aber das Premium-Teil. Spannend ist, dass viele Weinberge, das ist uns ja schon mehrfach aufgefallen, ich sag's mal platt im Westen, schön von der Bundesbahn durchpflügt werden. Also mitten durch den Marcobrunnen geht erstmal die Reichsbahnstrecke.
Ja, aber das ist der Rhein gliedert sich ja wie folgt. Berg, Straße, Bahn, Fluss, Bahn, Straße, Berg.
Ja, damit waren wir durchs Tal durch.
Himmlische Ruhe ist dort ein Fremdwort, weil irgendein Zug tagsüber Personen, nachts Güter brettert dort immer lang. Und die Rheindampfer, wenn sie dann nicht flussabwärts sich treiben lassen, machen doch auch erheblichen Krach, um gegen die Strömung anzukommen. Und die beiden Straßen sind ja auch nicht wenig befahren. Also da ist immer gut was los. Je höher und romantischer du wohnst, desto besser hörst.
Also gemessen an dieser Lage ist natürlich Schloss Reinhardshausen, was tatsächlich mal ein Hotelbetrieb war.
Ja,
Kempinski. Sogar Kempinski oder Steigenberger geführt, eins von beiden, Kempi. Und mit
stellvertretende Direktor des Kempi Dresden wurde dort General Manager.
General Manager. Ja. Mit ambitionierten Restaurantbetrieb.
Ja.
Wissler hat dort Stern oder zwei Sterne gehabt im Laden, der jetzt.
Wenn ich mich nicht ganz irre, ist der ehemalige Sternekoch von der Bülow, dessen Name mir gerade entfallen ist, dann nach Reinhardshausen gegangen.
Ah!
Aber das ist jetzt.
Ja. Nee, der war auf Burg Schwarzenstein. Aber ist auch Rheingau, wäre nur Johannesberg. Der war auf Burg Schwarzenstein.
Schwarzenstein von Anfang an, als er hier wegging. Gut.
Hätte ich gedacht.
Dann verwechsel ich das.
Also gemessen daran ist das ja quasi nicht das klassische Schloss, wie man sich so vorstellt, aber trotzdem sehr schönes Gebäude. Aber zum Beispiel, wenn du in der Krone Assmannshausen wohnst, was ja der Inbegriff dieser plüschigen, schweren Vorhangs, dunklen Holzmöbelhotellerie ist. Also da brettert ja wirklich der Güterzug direkt durchs Schlafzimmer.
Ja.
Ne? Also da ist ja Reinhardshausen noch nett ausgeglichen dagegen. Die haben immer schon große Lagen gehabt. Du hast vor uns das angespielt und auch zu Recht, die hatten schon Qualitätsmängel. Auf der anderen Seite waren es auch immer große Weine, die zu finden waren. Und jetzt haben wir natürlich eine andere Zeit. Wir haben jetzt einen ganz klar strukturierten Betrieb. Die mischen natürlich die Region noch ganz schön auf. Das war nicht unbedingt die pure Freude meiner Erinnerung nach, wo es hieß, Lergenmüller steigt ein in Reinhardshausen, weil die haben natürlich auch Mengen auf den Markt gekloppt für wenig Geld, also für preiswertes Geld in der Liga. Und da hatten einige schon ganz schön erstmal ein Kopfschütteln übrig.
Und Lergenmüller kommt aus der Pfalz.
Genau.
Das ist ja erstmal keiner von da.
Genau.
Das ist ja nicht nur in Sachsen so,
auch dass noch,
die Leute.
Auch noch ein Fremder.
Dass die Leute komisch gucken, wenn da ein Zugroaster ist. Ein Immi.
Was ist Immi?
Ja, das ist so ein Zugroaster.
Zugroaster.
Ja, und zumindest in der Bonner Gegend so genannt.
Also Fakt ist, wenn ich jetzt abwertend sagen darf, dass ich es genauso empfinden oder empfunden habe, du hast Weine gefunden, die dir geschmeckt haben und Weine, die dir nicht geschmeckt haben. So, und heute haben wir natürlich eine neue Zeit. Ich habe mehrfach Lergen Müllers kennenlernen dürfen. Was mich bei der Familie fasziniert, die packen alle mit an und die haben einen Blick fürs Detail. Die waren auch bei uns mehrfach im Laden schon und da gehen die eben um die Ecke Richtung Lager und ach hier, der kleine Platz für die Paletten. Ich meine, wir reden bei uns von 5 Palettenstellplätzen. Schloss Reinhardshausen hat wahrscheinlich 50 oder 500 Palettenstellplätze. Und ja, wir machen jetzt eine neue Gutschenke auf und da fliegt dann der Stefan mit dem Koch direkt nach Südafrika, weil die wollen es wie so eine Lodge machen und haben sich das eben so vorgestellt. Und letztens schrieb mir ein sehr netter Kollege, meines Erachtens jetzt im Ruhestand, Rembrandt Ulrich, der zur Ulrich-Familie ja dazugehört. Die waren im Rheingau und schickte mir lustige Bilder und dann sage ich, Mensch, dann sag doch mal Stefan Lergenmüller, schöne Grüße. Ja, den haben wir gesehen, der sitzt auf dem Traktor. Also scheint er tatsächlich so ein auch Workaholic, das war mir eh schon klar, dass er Workaholic ist, aber alles mitzumachen dort. Und warum sollen die schlechte Qualität auf die Flaschen bringen? Im Sinne von, wir machen einfach mal was und das ist ja auch eine Hektarlage, eine Menge, die hier dahinter steckt, das musst du alles erstmal bewegen und trainen. Und offen gestanden, wenn ich jetzt so die Präsentation sehe, mir hat sich jetzt das Geschichtliche noch nicht so erschlossen.
Irgendwas von der Prinzessin Marianne könnten wir jetzt.
Ja, natürlich. Marianne von Preußen, das kommt immer cool.
Genau. Ja, es ist für mich das zweitschönste Blau, weil der Weil...
Weil-Wein Charakter hat.
Ist mir schöner irgendwie. Nicht, dass man so sagen darf, rein geschmäcklerisch.
Ah, ich hatte neulich Französisch gestern. Oh, je prends un petit Robert Weil.
Robert Weil. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Ich finde dieses
Blau... Ist schick gemacht. Ich habe gestern zur Vorbereitung auf diesen Podcast einen 16er Riesling getrunken. Und wir haben beide festgestellt, also in dem Fall Birka und ich, er hat jetzt nicht dieses hochherrschaftlich Gereifte, wie man sich das bei anderen Sachen vorstellt, aber er war mehr als einfach nur trinkbar. Also selbst im Gutsweinbereich, ich freue mich jetzt hier wirklich über einen brillanten, blitzsauberen, schön trockenen, auf die Flasche gezogenen Rheingau-Riesling.
Ja, das ist so einer,
wo... Säure schon da, aber nicht nervig.
Das ist so einer, wo man wirklich sagt, man muss doch nicht jeden Wein zerreden und kann auch einfach mal Wein trinken. Ja. Steht hier was zum Alkohol? Hat er bestimmt. 11,5. Das ist doch freundlich.
Wirklich apfelig, trocken, was mir gut gefällt, nicht spritzig, wie das immer so dargestellt wird, dieses karbonisierte, ach, der bitzelt so schön, der ist so, also hier hast du wirklich einen ganz klaren, für mich grünen Apfel.
Ja.
Und da muss ich auch spannenderweise gar nichts dazu essen.
Nee, das ist, während man aufs Essen wartet.
Ja.
Oder ich auf dich. Wir waren ja heute zu 18 Uhr verabredet.
Zum Beispiel.
Ich kam schon mal vorsichtshalber um 18:30 und wir begannen um 19 Uhr. Das ist normal.
Du kannst jetzt so langsam einen einfädeln.
So eingrufen.
Genau, kannst du eingrufen, ja. 11,5. Wir haben ja heute einen schönen sommerlichen Tag gehabt. Sommergewitter im September. Richtig volles Ballett. Der macht jetzt selbst bei der abgekühlten Luft richtig Spaß. Damit es nicht so eindimensional wird, haben wir gedacht, wir machen nochmal ein anderes Schloss dazu.
Das ist das, wo ich gesagt habe, da hast du deine Pickelstube gehabt.
Schloss Vollrad. Erster Auftritt war Weinstein im Keller zusammengekehrt, in die Mülltonne gelegt. Tja, das war's. Eine runde Pizza für alle. Nee, es war ein spontaner Entschloss. Entschloss sich. Du hast ja drei große Schlösser. Ulrich hat natürlich das Kloster Eberbach jetzt als viertes noch mit in den Ring geworfen. Aber du hast Schloss Reinhardshausen, Schloss Vollraths, du hast Schloss Johannesberg. Es gibt ja noch andere, Krönstein und so weiter. Aber jetzt mal richtig von den großen Schlossanlagen, so wie man das jetzt sich vorstellt. Wobei Reinhardshausen kein klassisches Schloss ist mit altherrschaftlichem Haus. So, es ist ja geprägt durch diese moderne Hotelarchitektur und natürlich viel Grün und Park drumherum. Das ist alles schick. Und Vollraths ist da unstrittig der traditionellere Betrieb seit Jahrhunderten, um nicht zu sagen seit vielen Jahrhunderten, mit dem Thema Riesling beschäftigt. Konkret über 800 Jahre damit vertraut. Und wir haben jetzt einen 19er, also wir gehen jetzt wieder ein Jahr zurück, Kabinett trocken. Der Begriff Kabinett ist sogar auf Vollraths geprägt worden. Ich finde das immer wieder eine schöne Erklärung. Kabinett, der Ort für besondere Dinge. Uhrenkabinett, Spielkabinett, das Kabinettstückchen, mit C alles noch geschrieben. Und in den Kabinetten, in den Weinkabinetten, lagen eben die besonderen Weine des Jahrgangs. Du hast ja auch gerade berichtet, wie bei Sauers akribisch zurückgezogen gezählt wurde, wie viele Flaschen von welchem edlen Gesöff noch da ist.
Das hast du korrekt wiedergegeben. Es war aber im Vorgespräch, als das Mikrofon nicht lief. Also muss ich, damit das halbwegs verstehbar bleibt, kurz sagen, ich war ja in Franken auf einer Weinreise mit dem DWI, dort auch beim Horst Sauer. Und dort bekamen wir sehr viel wunderbare Erklärungen von Horst Sauer und seiner Tochter Sandra und eine Weinprobe, wo die Hüterin der Schatzkammer Sandra sich hat erweichen lassen, einen wunderbaren alten Silvaner aus dieser Schatzkammer rauszuholen. Mhm. Was ich ganz toll fand.
Genau. Und ich finde es schön, dass Vollraths auch dabei geblieben ist. Jetzt seit ein oder zwei Jahren komplett alles auf Schrauber umgestellt. Vollraths hatte ja viele Jahre den Glasstopfen, war damit auch ein Alleinstellungsmerkmal. Und man ist eben jetzt einfach dem Trend gefolgt mit dem langen Stelvin-Verschluss. Auch wieder als kleine Anmerkung für die hiesische Region mit Prägedruck. Also das Aufwendigste, was es gibt. Da ist Schloss Reinhardshausen sogar noch ein Tick weiter vorne, auch dort ist auch, sag ich mal, an der langen Seite geprägt. Vollraths hat nur sozusagen Thermodruck, aber eben on top, wie die Flaschen so im Regal liegen, eben diese signifikante Prägung oben auf der Kappe. Mm. Das ist natürlich schon nochmal ein aufmerksamkeitserregender Punkt in der Vinothek.
Und Vollraths hat den Adler drauf, das heißt, die sind VDP-Weingut.
Die sind VDP-Weingut.
Schon immer, ne?
Sind, also der Vater von Graf Matuschka war viele Jahre auch Präsident von VDP im Rheingau. Dort sind viele Ideen ausgegangen, großen Gewächsnummern. Also das ist echt ein altehrwürdiges Gebiet. Und ich sage das auch immer schön in den Moderationen. Dort werden im Unterschied zu hier seit Jahrhunderten Weine von Weltruf erzeugt. Wobei es noch den inneren Rheingau gibt. Also das ist nochmal so eine differenziertere Ecke. Da zählt definitiv Österreich-Winkel mit dazu. Und genauso Hattenheim, da geht es gerade so los. Also das ist dann nochmal die Kernregion. Und schon beim Reinriechen hast du eine völlig andere Stilistik. Ja. Der Wein ist natürlich jetzt erstmal ein Jahr älter oder länger auf der Flasche. Und du hast bei dem ersten eben wirklich diese apfelige Frische so wird in der Nase. Und hier kann man, sag ich mal, eher schon von auch von floralen Aromen mit ausgehen. Also die in die Nase steigen. Apfel trotzdem, aber eher so auch ein schönes sächsisches Wort. Gematschter Apfel. Also in der Rangfolge richtig angefangen jetzt. Brillanter Einstiegswein. Und jetzt ist einfach eine Schippe obendrauf.
Ja, und hierzu könnte man schon was essen finden.
Auf jeden. Also ich bin, also diese facettenreiche Rheingau-Weinnummer ist natürlich, ich könnte jetzt einfach sagen, ein schönes Forellenfilet passt hervorragend dazu. So die klassische Mandelbutterforelle, aber auch Geflügel, Kalb, schönes Geschnetzeltes, kann ich mir auch gut dazu vorstellen. Rustikale Sachen auch, also eine schöne, gute Bretteljause, nicht zu intensiv vielleicht. Also mit den typischen Sachen, die es dazu gibt, diese Schwartenmagennummer, Pressack, so eine leichte Zwiebeligkeit, da komme ich automatisch zum Handkäse. Viele würden ein QBA dafür nehmen, ich würde den nehmen, weil der hat schon auch ein bisschen mehr Steinobst jetzt so, ein bisschen diese Kernaromatik. Überhaupt in Vollraths auf der Terrasse zu sitzen, ist schon mal ein großer Unterschied. Du sitzt wirklich oben auf dem Berg, umgeben von einem gefühlt riesengroßen Garten und hörst wirklich nichts. Reinhardshausen sitzt natürlich immer in der Nähe der Bundesstraße und dort ist natürlich ein anderes Leben. Wobei nach hinten in die Berge raus, dort ist natürlich eine andere Weite. Vollraths und Johannisberg haben dann natürlich eher diese oben auf dem Bergen seienden Lagen mit entsprechendem Weitblick. Das ist natürlich wieder was anderes. Was spannend ist, ist eine andere Flasche, die sogenannte Rheingau Flöte. Reinhardshausen ist eine ganz klassische Schlegelflasche. Finde ich aber sehr schön, schlicht gehalten. Und Vollraths macht natürlich alles in dieser Rheingau-Flöte mit diesem Facettenschliff. Ja gut, beim nächsten dann.
Die Einstiegsweine.
Und das finde ich natürlich schon mal auch einen signifikanten Unterschied. Auf jeden Fall optisch auch ganz klar, ganz sauber aufgeräumtes Etikett. Ja, das sind beides Betriebe mit Weltruf.
Und hier haben wir für die Statistiker 12 Volumenprozent Alkohol.
Also ein halbes Prozent ausmacht. Ne?
Weißt du, dass es daher kommt?
Ja, auch die andere Art und Weise zu lesen.
Denkt die man.
Gut, ich denke, Reinhardshausen hier, du musst erstmal so einen Weintyp auch hinkriegen, so einen ganz klaren, einfachen Riesling. Also gefällt mir richtig gut. Der ist schon ein bisschen mehr sattmachend, voluminöser.
Ja.
Ne? Also den zwitscherst du nicht so lange weg, da möchte ich mich wirklich nicht eine Stunde verspäten, weil da ist schon ganz gut griffig. Also von dem ersten kannst du wirklich locker 2-3 Tässchen wegtrinken und hier haben wir schon natürlich mehr Volumen im Mund.
Bleibt auch ein bisschen
ist nachhaltiger.
Länger an den Lefzen,
wie genau. Man
so schön sagt. Ja.
Spannend wird es ja mit den nächsten beiden Weinen, weil wer hätte das gedacht, es ist tatsächlich Riesling. Aber wir sind tatsächlich eben jetzt VDP-Statuten folgend eine erste Lage. Und on top dann Reinertshausen, Wisselbrunn, was, wenn sie VDP wären, schon mal definitiv ein großes Gewächs ist. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf.
Es steht große Lage drauf.
Ja. Naja, die haben es schön interpretiert.
Und den VDP-Adler haben sie
durch den Preußen-Adler
ersetzt, genau. Was schon fast wieder lustig ist.
Es ist lustig. Also es gibt ja viele, die Alternativen suchen. Ich kann mich sehr gut dran erinnern zur Ansage in der Vinothek zu diesem Wein. Das ist so eine schöne, den VDP-Statuten erfundene Lage. Mittelheimer Edelmann, also Mittelheim liegt zwischen Östrich und Winkel. Die Lagen gibt es tatsächlich, aber es war nie eine Lage, die eine große Rolle gespielt hat. Und jetzt natürlich zur ersten Lage hochstilisiert wurde, um das Lagenportfolio abzurunden. Da gehst du natürlich schon mal negativ ins Probieren rein. Und im Nachhinein habe ich das interpretiert als bewusstes Tiefstapeln in der Vinothek. Also es ist klar ein Hahn herbeigezogen, die Lage. Vorher hätte der Wein, weiß ich, Spätlese trocken gehießen als Beispiel. Und wir haben dann abends in einem wunderschönen Ferienhaus gesessen in Östrich. Hatten uns von dem Schock erholt, regional einkaufen zu gehen im Rewe. Also da gab es schon tolle Sachen, aber es war so unstrukturiert. Da sind wir hier so verwöhnt und haben dann quasi unsere Wurstplatten geplündert. Und das war anlässlich des 89. Geburtstages meines Vaters. Er hatte sich das nochmal gewünscht, mit uns gemeinsam in Rheingau zu fahren. Und da sind wir dann natürlich abends irgendwann mal dann zur schönen, fettigen Salami und Oliven sind wir dann bei dem Wein geblieben. Und komischerweise hat der uns geflasht. Die Erinnerung. Wir können ja mal drüber nachtrinken.
2018er.
Es ist immer schön, wenn man zurückblickend sagen kann, das erste heiße Jahr. Weil seit 2003 sind wir ja quasi in ganz normalen Modus gewesen und jetzt seit 2 Jahren läuft ja alles anders.
Naja, 18, 19, 20 lief's anders als vorher und 21 läuft's wieder anders als davor. Wobei es sich ja gerade ganz gut anlässt mit dem Wetter bundesweit.
Ja, aber wenn du in den Bergen bist, du siehst das Lesegut und du siehst auch teilweise die Blätter. Also wir haben natürlich schon die Folgen Mehltau, viele geplatzte Beeren. Der Wind und die Sonne der letzten Tage war richtig gut.
Ja.
Und auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, ist es nicht reif. Meiner Meinung nach. Das Schöne ist ja, wir sind ja hier wirklich unabhängig und reden unsere eigenen Sachen so zusammen. Spannend ist, wenn du mit Winzern dich dann tatsächlich mal so ein bisschen in die Tiefe begibst, kommen ganz schnell solche Sachen raus. Und ich habe zum Beispiel mit dem Stefan Böhnsch mich sehr intensiv unterhalten jetzt am Freitag. Und da haben wir beide so festgestellt, es wäre mal wieder ein Jahrgang für einen Sektgrundwein.
Das ist sehr euphemistisch. Ja.
Sekt und Weine generell werden wesentlich säurebetonter gelesen.
Ja.
Und ich finde, wie gesagt, auch relativ viele gesunde Trauben, die schon relativ groß sind. Aber du hast noch eine Säure und eine vor allen Dingen Wässrigkeit da drin, also noch kein Geschmack so richtig. Und für mich ist die Frage, mit dem Blick aufs Radar, was da kommt. Ja klar, wir sind theoretisch, aber ob die sind so instabil, so also wirklich so wässrig, wenn du die anfasst, du merkst das richtig, wie weich das ist. Wie wenn du so eine Gelee-Kugel in der Hand hältst. Also Gelee ist jetzt nicht die richtige Konsistenz, es ist ganz, ganz instabil. Instabil, ganz vorsichtig. Also man greift nie beherzt zu der Traube und dreht die sozusagen vom Stielgerüst ab, sondern man ist bemüht, es nicht wie ein rohes Ei, es nicht zu zerdrücken. Und das sind natürlich diese Unmengen an Litern, die da sind. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich beobachte, dass der Weinberg noch relativ grün aussieht. Also wir haben schon eine leichte Gelbfärbung jetzt in der Steillage, aber ansonsten scheint das Wasser doch hilfreich gewesen zu sein, gerade auch zwischen den Zeilen.
Ich denke auch, dass es im Prinzip gar nicht so verkehrt war und du musst natürlich deine Trauben angucken jetzt und gucken, was wird, aber so wie jetzt, also wir haben viel Sonne, wir haben die Nächte beginnen kühler zu werden, was der Wein ja mag, um sich die Aromi zu erschließen und wenn es dann tagsüber die Sonne scheint und ab und zu mal nur eine Husche gibt, so wie heute, ich denke, wenn wir das noch 1-2 Wochen durchhalten, könnte es noch was werden.
Kann man mit dem blauen Auge davon kommen, so vom werden. Gefühl her.
Ein bisschen
es wird Mängel, nichts Großes.
Ein bisschen Mängel, hat ja auch keiner.
Ja, Menge, also ich bin teilweise erstaunt, was da so am Stock hängt alles. Was mich freut, wenn ich auf unseren kulinarischen Weinbergstouren unterwegs bin. Es ist relativ viel entblättert jetzt schon. Also die Traubenzone ist freigelegt. Licht kommt ran, vor allen Dingen Luft. Wir hatten gestern gerade eine sehr schöne Tour. Da war es ja fast so eine kleine Ostseestimmung, so vom Wind her. Und das hast du richtig gespürt. So nach dem Motto, wie die Reben sich diesem Wind entgegengestreckt haben, ja, wenn man es hätte sehen können. So, das war richtig spürbar, eine Wohlfühlatmosphäre im Weinberg. Ja, und heute, das war ja schon wieder dieses schwülwarme, gewittrige. Da sind schon ein paar Liter auch wieder gekommen, ganz intensiv und schnell. Ne?
Wobei schwül ja eine menschliche Kategorie ist. Mhm. Also das
die Rebe empfindet es nicht.
Das so, empfinden die Trauben, glaube ich, nicht so. Ja. Das ist schon etwas, was uns zu schaffen macht. Dieses ist ein 18er?
18, Mittelheimer Edelmann, wie gesagt, eine erste Lage, also sozusagen ein Cru, Premier Cru, würde man es jetzt in Frankreich so reintakten. Und man merkt schon, vollmundiger.
Ja.
Aber hinten raus eben, ja, auch verhallend. Hat jetzt nie die Megalänge. Aber das ist ein toller, wie gesagt, Vesperwein aus dieser Erinnerung heraus. Und ich sag mal so, wenn man mit einer würzigen Soße arbeitet, da kommst du durchaus schon mit Schmorgerichten klar. Sehr gut klar. Muss auch nicht immer Geflügel und Kalb sein. Hier kann ich mir sogar eine Rinderroulade gut vorstellen dazu. Die sind ja in der Regel sehr fruchtig. Durch Zwiebel, Senf, Speck, Gurke, Füllung, Paprika in der Soße. Glaube ich, da kommt er gut damit klar, mit sowas. Oder Knödel mit Dresdner Perle abgerieben. So ein Käseknödel. Sehr phenolisch im Glas, also zieht schöne Schlieren, merkt man schon, dass er extraktreich ist. Dem mal so vom Aufbau der Probe ist es jetzt eine super Reihenfolge bis jetzt. Und die Vorfreude auf den Wisselbrunnen ist dir schon förmlich ins Gesicht geschrieben.
Steigert sich.
Also trotz, dass der Wein kühl ist, ist er sehr saftig im Mund.
Aber ich finde, der ist relativ schnell weg. Der ist für mich schneller weg als der Vollratz davor. Ja. Der hat länger was mit mir gemacht.
Ja, der Kabinett. Deswegen ist es auch Sortimentswein in dem Fall. Und nach wie vor, wenn man es jetzt mal einfach so sieht, ne, der Einstieg war grandios. Guck mal, auch mal wieder Reinhardshausen. Was ich spannend finde jetzt, wir haben nichts dazwischen von Reinhardshausen. Wir haben quasi einen Einsteiger. Eigentlich tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Wort Einsteiger. Das ist für mich ein bisschen mehr, aber jetzt für die Probe heute. Und jetzt kommen wir gleich zum mit Sonderausstattung versehenen Limousinen-Cabriolet. Kombi.
Limousinen-Cabrio-Kombi. Ja, die Flasche also alles. Ist länger.
Genau. Es ist eine lange Schläge, eine schwere vor allen Dingen. Und ich denke, das sieht man ja schon auch, dass es für eine gewisse Zeit...
Krieg ich nicht hoch.
So, nicht schlecht, dann würde ich dem assistieren. Oder willst du dabei bleiben?
Nee, ich würde erstmal das Weingrüne nehmen.
Okay, nee, ich will den mal gegenprobieren.
Das kann man dann ja immer noch mit den anderen machen.
Auch eine Schlossabfüllung. Spannend ist, es ist auch ein 18er Jahrgang. Deswegen war die spontan zusammengestellte Probe doch ganz gut. Der liebe Zuhörer, an dieser Stelle auch nochmal diese Empfehlung. Es empfiehlt sich immer, Weine im Karton zu kaufen. Einzelflaschenproben, das macht einfach keinen Spaß. Du musst sowas auch einfach mal im Regal vergessen zu Hause und dann einfach mal sagen, heute machen wir mal einen kleinen Flight. Was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, bei uns im Laden, durch natürlich die Corona-Verordnung, wird ein Weinfest stattfinden, wird es nicht stattfinden. Eine aus meiner Sicht extrem schlechte Kommunikationspolitik, konkret hier in Radebeul, aber ich könnte das auch im Elbtal ausweiten. Für andere Regionen fehlt mir da die Übersicht. Es machen viele Leute ihr eigenes Weinfest. Die kommen in den Laden, Käse, Schinken, Pastrami, Kräuterbutter, Sauerteigbrot, das wird alles bei uns gekauft. Und dann pack doch einfach mal 6-7 Weine zusammen. Und wir machen unser eigenes Weinfest.
Das ist doch eine gute Idee.
Das ist eine super Idee. Also ich muss sagen, ich finde das nicht schlecht. Das heißt, create your own Weinfest. Takeaway. Am Drive-In-Schalter, ist auch schön.
Dezentralisiertes Weinfest, genau. Gefällt mir.
Das wäre doch mal schön.
Dann ist es nicht so eng und rummelig.
Genau. Kulturbeitrag sind dann die Dias aus dem Ostseeurlaub. Ja. Na, das ist ja schon was ganz anderes. Das ist brillant. Das ist genau das. Also wir mussten hier, erst gesagt, ein Opfer muss man bringen. Das Opfer ist in dem Fall Vollrats gewesen.
Oh.
Das ist so. Das ist kein Thema. Zum Kabi stehe ich ja. Ich denke, der hat seine Berechtigung. Wenn du hier reinriechst in den Wisselbrunnen, da fragst du dich, wozu brauche ich den Edelmann?
Das ist in der Tat wahr.
Das ist jetzt das Gemäkel des Weinregalzusammenstellers. Das ist schon, ich muss es einfach mal sagen, geiler Scheiß. Das ist schon von der Nase. Ich will den eigentlich gar nicht trinken, jetzt will nur riechen.
Du musst ihn nicht trinken.
Naja gut, ich muss ja mitziehen.
Ich wäre ja das Opfer.
Du verstehst mich schon wieder, oder?
Ich verstehe dich schon wieder. Du würdest lieber den trinken, während ich auf dich warte.
Ganz genau.
Also wir können das, Matthias, wir können das einfach regeln. Du machst einfach mit diesem und vergleichbaren Wein nur für mich und während ich auf dich warte, bediene ich mich dort. Sollte ein kühles Fach sein.
Ach, mein lieber Stefan Maas, vielen herzlichen Dank, Stefan Maas. Die Zuhörer werden sich auch an diesen Namen erinnern.
Das war der mit der Klüsse Rad Eifel.
Das war der mit der Klüsse Rad Eifel, den ich schon ganz lange kenne. Aus Rheingau-Zeiten. Stefan kümmert sich um das Vertrieb und Marketing in diesen beiden Weingütern, Klüsse Rad Eifel und Schloss Reinhardshausen. Zu Schloss Reinhardshausen gehört ja noch die Insel Mariannenaue dazu. Das ist brillant. Mir fehlt jetzt nur, also die Frage, ich habe die Probe noch nie ganz verstanden bei ihm. Wieso kommt zwischen dem Einfachen, zwischen der Schlossabfüllung und der...
Hier ist auch eine Schlossabfüllung.
Also auch eine Schlossabfüllung.
Das hat nichts zu heißen. Das
dann eben, was weiß ich... Na gut, hier oben steht es jetzt zwischen dem Schlosswein und der großen Lage. Fehlt jetzt nochmal, was kommt dazwischen? Ein kleines Schloss, großes Schloss? Oder ist auch schön.
Wahrscheinlich,
Klassifizierung, kleines Schloss, großes Schloss.
Wahrscheinlich wollte er sagen, du trinkst den einen, während du auf den Uli wartest. Und mit dem Uli trinkst du dann den anderen.
Genau, der kleine Uli. Super.
Ja.
Also es ist...
sehr präzise.
Unglaublich.
Das ist unglaublich, ja.
Also jetzt ein bisschen Rumgenöle muss ja sein. Die Säure ist da, trägt den Wein. Aber ansonsten ist er jetzt auch irgendwie weh wie weg. Aber dazwischen passiert ja unglaublich viel. Und auch vom ersten Reinriechen.
Das fetzt schon.
Und da gehe ich mal zur Konterprobe über.
So schnell ist der nicht weg, finde ich.
Na, weil die Säure da ist.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wie haben die gespielt damit? Und wenn... Ist auch egal, sie haben es gut gemacht. Aufgesäuert in dem Fall. Das ist jetzt die große Frage. Da müsste man eben jetzt einen großen Meister persönlich fragen, der ist nie da. Das ist dann auch wieder so die Interpretation. Deswegen geht man ja zum Winzer und redet mit dem Winzer über den Wein, um sich ein klares Bild darüber zu verschaffen. Also ich finde, es ist eine am Gaumen, an den, sag's mal salopp, Backentaschen hängende Zitrussäure für mich. Aber die ist jetzt nicht nervig, sie ist kurz davor. Finde ich noch belebend, erfrischend. Und das ist die gute Frage.
Und ist noch da, ist noch nicht weg.
Und es ist jetzt natürlich eine Unterstellung, wenn ich so das Lergenmüller-Imperium sehe vom Wein, was die so machen, was die kreieren. Und das ist ja das offen gestanden Geniale. Es sind super gemachte Weine. Also auch im Keller schon alle Klaviaturen gespielt und im Weinberg. Und für diesen heißen 2018er Jahrgang ist es natürlich angenehm.
Und mit 12 Volumenprozent?
Das ist das Spannende.
Ist er doch extrem freundlich, was das anbelangt.
Ich trinke jetzt mal vom Edelmann nach. Brauche auch ein bisschen Luft. Ist eine andere Nase als vor uns. Also eine andere Stilistik. Runder, satter. Jetzt kommt die Würzigkeit mehr. Merkst du das so? Mhm. Diese, sag ich mal, fruchtige Bitterkeit. Also eine gewisse Astringenz. Wird jetzt schon richtig bitter im Mund. Also bitter im Sinne von fruchtig bitter. War vorher nicht so zu spüren. Also das Spannende an dieser Probe ist, es wird euch vielleicht auffallen, wir sind heute relativ gesetzt. Es ist ein bisschen wenig Klamauk in der Luft heute. Du probierst solche Weine ganz anders.
Ja.
Du gehst ganz anders ran zum Probieren.
Wir sind doch nicht die Klamauk-Brüder, oder?
Nee, aber es fällt uns ja definitiv auch nie unbedingt leicht.
Kein Klamauk zu machen.
Kein Klamauk zu machen.
Aber wir können ja noch einen dranhängen.
Genau, kein Klamauk ist keine Lösung. Nee, aber das merkt man, du gehst automatisch anders ans Probieren rein. Ich denke mal, es wird den Zuhörern vielleicht auffallen. So. Es ist spannend, ne? Du gehst auf eine Weinprobe irgendwo hin, ist eine gewisse lustige Stimmung. Man radelt an oder fährt mit dem Auto und geht dort rein. Und eigentlich geht es um eine Unterhaltung bei vielen, die in so eine Vinothek kommen. Bisschen Kosten. Ach, wie findest du den? Nö. Dann setzt man sich raus auf die Terrasse, bestellt sich einen Vesperkorb und dann feuerfrei. Spannend, dass in Rheingau-Vinotheken das so nicht stattfindet. An Weinständen schon. Da wird Schoppen getrunken. Auch eher gut und einfach.
Schoppen muss man immer dazu sagen, 0,25.
Ja.
Nicht 0,1, 0,185.
Würde ich jetzt mit dir drüber streiten, 0,2, aber ist okay. Nee,
die meisten Schoppen.
Ja gut, du warst in Franken. Die wollen das Zeug ja auch loswerden. Nee, ich finde Franken schon geil. Nach wie vor. Aber ich habe so ein konkretes Bild. Eltville an der Promenade am Rhein, direkt am Anleger von der KD, sitzt ein bisschen Schickimicki-Publikum, hochgebockte Stühle, Longdrink-Glas und gut gemachte Partygastronomie. Und am Weinstand unter den Platanen, die ja dort am Rheinufer alle möglichen Wege säumen, hast du so ein bisschen das Querbeet-Publikum gehabt. Und spannend ist es an diesen Ständen eher die einfachen Weine. gehen wie blöde. Man hat auch sowas mit dem Angebot, aber man trinkt eher einfach und in Größenordnung. 2, 3, 4, 5 Gläschen, das ist schon so der Schnitt.
Ich bin ja nicht so sehr familiär mit dem Rheingau wie du, aber meine Erfahrung war, dass man einfach aber von guten Weingütern trank. Also nicht... Am Rhein oder wo auch immer, dann nicht die ersten und großen Lagen, aber schon von namhaften Weingütern. Das dann aber freilich wieder zu Preisen, wo dem Sachsen die Tränen aus allen Drüsen sprießen. Also wenig.
Ja, das ist ja genau diese Frage, ne? Also mir ist es auch aufgefallen während meiner Zeit. So, natürlich stecken dort Jahrhunderte. Das kennen wir hier überhaupt nicht. Und das ist für mich auch so eine Frage, warum kennen wir das hier nicht?
Einspruch, euer Gnaden. Rein theoretisch könnten wir es ja auch kennen, weil...
Ja, das war genau die Frage. Warum wollen wir es nicht kennen?
Dieser Olle Benno-Vogel hat ja genauso eine lange Historie. Also wir haben mal 850 Jahre gefeiert hier, wie die Rheingau-Vögel ihren Riesling feiern. Nach wie vor die Trinkkultur, die Weintrinkkultur ist dort eben eine andere.
Ja,
und natürlich, die trinken mehr, die gehen in Gaststätten, man trifft sich.
Das finde ich das Spannende. Und was machst du denn heute? Schoppe trinke. Ja. Weil das Faszinierende,
das sind schon schöne Weine.
Weil das Faszinierende ist ja, ne, wir haben ja festgestellt, die Region ist ja an sich auch nicht riesig. Klar sind 3000 Hektar jetzt erstmal von mir aus das Sechsfache von Sachsen als Beispiel. Aber das, was uns verbindet, wir haben Orte mit Wein. Warum haben wir hier nicht diese Weinkultur unter der Woche? Warum kasteien sich die Leute hier von Montag bis Freitag mehr? So zum Beispiel ein schöner Anlaufpunkt, auf dem alle immer rumhacken, ist die Hoflößnitz. Auf diesem Kastanienplatz ist immer was los. Natürlich ist am Wochenende schönes sächsisches Beschreibungswort für es ist sehr voll, rammelvoll, aber auch unter der Woche hast du dort richtig Tische belegt. Also Weinverzehrkultur. Ein Glas Wein trinken. Da kommt ja keiner auf die Idee, die Weine zu zerlegen und sagt, na, das ist ja gar kein sächsisches Lesegut. Nee, das ist sächsisches Lesegut. Ach, das ist eine Piwi, also eine Bio-Weinbausorte. Nee, das ist ja das. Sondern man bestellt ein Glas Wein.
Das ist aber eine interessante Umschreibung.
Ja, selbstverständlich.
Piwi ist eine Bio-Weinbausorte.
Nein, das war jetzt...
du weißt, dass ich...
Oh, seid ihr mal jetzt nicht so Satsche, so, Krümelkakao.
Ja, aber es ist meist zweiter Name, Rosinenkakao. Nach Mümmelkacker und...
Ich komme aber aus Korinth.
Ja. Oha. Welcome to Greece. Wir sollten mal griechische Weine machen.
Ach, merkst du, jetzt kommst du in die Grundsatzdiskussion sofort kippt Niveau. Also, nee, diese... Es war jetzt sehr schnell zusammengefasst, die Idee, Wein zu trinken. Ich hätte ja auch Franken sagen können oder Pfalz. Zum Beispiel an der Nahe frage ich mich auch, wer geht dort Mittwoch irgendwohin Wein trinken, weil wenn ich dort durchfahre, das ist alles so braunebartfliese.de. Da will ich einfach nirgendwo, da möchte ich nicht unbedingt hingehen. Ich hätte auch sagen können, Fransenlampe über dem Tisch oder so.
Was hast du gegen Gelsenkirchener Barock und ihren Tisch?
Ich habe eigentlich nichts dagegen, weil es ist mittlerweile schon so wieder, schlecht, wieder dass es gut ist. Ja. Dass es eigentlich schon wieder en vogue ist. Nee, aber du hast, also wie du schon sachlich gesagt hast, eine andere Weinkultur und dieses Zusammensitzen, da sagt ja keiner, ach, was trinken jetzt der Stiprian mit dem Gräfe? Machen sie auch mal zwei, sondern man geht einfach rein und bestellt seinen Schoppen und es wird am Tisch auch toleriert, wenn der eine Kabinett Fruchtsüß trinkt, der andere trinkt QBH Liter, der andere trinkt eine Schorle, der nächste trinkt Rosé. Also da wird nicht drüber rumdiskutiert, höchstens ein bisschen gescherzelt, aber ansonsten war es das. Und hier wird halt eine Flasche bestellt, die wird dann ausgetrunken und dann, ich gehe mal noch eine holen. Nee, warte, die übernehme ich. So.
Ist normal.
Ja, für hier. Ja. Also es ist noch viel Luft in der Gestaltung.
Jawohl.
Sag mal jetzt ehrlich, so im Nachhinein, wenn du die zwei gegeneinander probierst, kannst du nicht vergleichen, würde ich sagen. Und der Edelmann braucht Luft.
Das ist mir jetzt schon fast zu philosophisch. Der Edelmann braucht Luft.
Stimmt. Deswegen geht er ins Petit Franc. Das war noch besser. Also viel würziger.
Ja.
Und Wisselbrunnen natürlich. Ungleich mehr Eleganz und Länge und Frische. Das ist doch ein Wein, der ist jetzt überhaupt nicht fertig. Möchtest du noch einen Schluck oder von dem?
Sehe ich so aus, als ob nicht.
Ich weiß ja nicht, welches Glas du mir hinhältst gerade.
Ich glaube, das ist. Fällt dir was zu essen ein? Dir fällt ja immer was zu essen ein. Mir fällt hier...
Jetzt sag du doch mal.
Nee, mir fällt gerade zu diesem eben nichts ein. So wie der eine für davor war, wäre dieser für mich für danach.
Auch hier kommt ja diese fruchtige Bitterkeit, ne? Die hast du ja da. Und wenn ich jetzt mir gerade so die heranziehende frühherbstliche Küche sehe, ich kann mir sehr gut vorstellen, Hokkaido, schön im Ofen ausgebacken, Da könnte ich mir sogar einen im kommerziellen Lebensmitteleinzelhandel erworbenen Blauschimmelkäse aus Bayern vorstellen.
Jetzt hast du sogar zwei Sachen gesagt, die nicht meinem persönlichen Geschmack entsprechen. Insofern kann ich mir nach wie vor nichts vorstellen.
Was, du magst keinen Kürbis?
Ich antworte mit einem beherzten Vielleicht, Jein.
Wieso?
Die Kürbiszeit hat für mich den Nachteil, dass du totgeschlagen wirst. Bei der Spargelzeit lasse ich mir das ja noch gefallen, da bist du ja auch totgeschlagen mit Spargel. Aber in der Kürbiszeit gibt's halt alles mit Kürbis. Bei einem der jüngsten Restaurantbesuche gab's dann eine Kürbissuppe zur Vorspeise, dann gab's für die Nicht-Vegetarier irgendwas mit Fleisch und einem anderen Gemüse, aber für die Vegetarier gab's nach der Kürbissuppe dreierlei von Kürbis.
Ja, das ist ja behämmert.
Wie gut, dass ich kein Vegetarier war zu dem Zeitpunkt.
Du hast dich entschieden, nicht Vegetarier zu sein.
Also spontan.
Ja, finde ich auch okay. Ich denke, das so, ist auch insofern, der Witz.
Und das ist aber mein Kürbisproblem. Die Leute kaufen sich dann Kürbis, weil es den im Überangebot gibt und machen dieses, jenes und auch noch alles andere möglichst mit Kürbis.
Ja, das ist ja oberbehämmert. Also es sollte ja ein Akzent sein beim Gericht.
Ja. Ne? Aber deswegen habe ich so eine...
Also ich war jetzt konkret beim Hokkaido. Ich hätte jetzt einfach Cambozola genommen, um einfach mal ein Mainstream-Produkt zu nehmen, weil der ist fettig ohne Ende und hat eine ganz leichte, schimmlige Geschmacksstruktur.
Achso, ja, Blauschimmel mache ich sowieso.
So.
Eigentlich
und das,
auch nicht so
und
toll,
das zieht richtig schön ein, das wird gar. Kannst du ein bisschen Thymian und ein bisschen Knoblauch daneben setzen aufs Blech. So einfach aufs Blech schieben. Dann hätte ich sächsisches Nudelgericht mit G, Knotschi genommen.
Knotschi ist schön.
Genau. Ne?
Kann man dann alles andere weglassen, Knotschi und Thymian und Knoblauch
rein. Genau. Und jetzt hätte ich aber zum Beispiel auf diese Knotschi einfach richtig schön fett diese gerösteten Thymianzweige draufgeschmissen. Okay. Und dann den Hokkaido obendrauf sozusagen und das mit diesem...
Ja, deswegen Hokkaido.
Genau, Hokkaido. Ich hock heute auf die Knotschi. So.
Du Matthias, wir müssen jetzt einmal richtig korrekt, damit die Leute nicht denken, wir können das nicht. Gnocchi sagen.
Gnocchi, allora. Ich nehme gerne die Gnocchi Cipolle, aber ohne Zwiebeln.
Und mit dem Chianti.
Genau, der kommt aus Ungarn, dort Chianti heute an Tisch 8. Also, sowas ganz Einfaches. Spannend ist, dass es immer mehr Richtung vegetarisch geht und dann on top einfach noch einen schönen Schafskäse, also einen Salzlagenkäse. Weil der hat nicht diese ganz tolle Salzigkeit, Mineralität. Also, ist überhaupt spannend, dass es immer mehr Richtung vegetarisch kippt. Das soll ich jetzt nicht als erstaunen, also wir arbeiten seit vielen Jahren schon so, aber dass es offensichtlich kaum noch Gäste stört, wenn es fleischlos ist.
Das finde ich einen der wenigen Fortschritte, die diese Gesellschaft macht. Also Fleisch ist immer was Schönes. Ich habe mal ein Jahr vegetarisch gelebt und das nur deswegen aufgegeben, weil die Soßen, die aus Fleisch gezogen sind, mir besser schmeckten. Also ganz subjektiv. Ich kann dir jede Menge Soßen machen, die fleischlos sind, aber die mit Fleisch haben für mich immer noch einen Geschmack, den ich mag. Damals gab es das Wort Umami noch nicht, aber wahrscheinlich ist das dasjenige, was da drin ist, was mich begeistert. Aber die Entscheidung, viele Dinge ohne Fleisch zu essen, wenn man sie denn kreativ macht und nicht wie ein Fleischgericht ohne Fleisch, sind doch schön. Nur nicht zu viel Kürbis in den nächsten 3 Monaten.
Nee, das war jetzt ja nur so ein Akzent. Dann mache ich einfach mal mit Kürbis was anderes. Du machst einen marinierten Kürbis.
Wo drin?
Fenchel zum Beispiel.
Wo drin mariniert?
Du ziehst ein Karamell, also löst braunen Rotzucker in der Pfanne auf, gießt das dann mit dem schönen säurebetonten, zum Beispiel Orangen- oder Apfel- oder Quittensaft auf. Und dann legst du frische Fenchelsamen rein, einen kleinen Schuss Pernod noch, lässt das einkochen. Und dann legst du den hauchdünn geschälten Kürbis rein. Kann man auch Muskatkürbis nehmen, aber Butternut oder Hokkaido lassen sich besser einfach, weil sie fester sind, da schälen und machst eine ganz klassische Sülze. Eine Sülze aber zum Beispiel, hatten wir, glaube ich, letztens schon mal das Gespräch, von der Barberi-Ente und dazu schöne Rosmarinkartoffeln. Machst gar keine Remoulade, sondern machst dann diesen marinierten Kürbis dazu, anstatt dessen. Und das sind ja erstaunliche Aromen, die dann kommen. Ne? Du hast Fenchel, du hast Säure, du hast ein bisschen das Muskatige. Die Rosmarinkartoffeln bringen wieder so ein bisschen dieses kräuterig Süße und die Barberi-Ente ist ja fast komplett fettfrei. Du hast dann eben, musst ja klar am Gelee dann ein bisschen arbeiten, also am besten mit Rotwein und Nuss oder so, dass du da ein bisschen Tannin, also ein bisschen herbe Sachen reinbringst und dann so ein Wisselbrunnen oder so ein Edelmann dazu, das kann ich mir schon vorstellen. Spannend ist, dass sich das auch immer mehr Gäste vorstellen, dass es eben nicht so, ach, die Sülze ist ja was Einfaches, sondern man muss ja halt erstmal die Sülzen finden.
Eine richtig gute Sülze finde ich gar nicht einfach, sondern eher komplex, kompliziert und extrem schmackhaft, wenn sie denn dann eine gute ist.
Ja, also ich werde den Artikel nie vergessen, den du über die Ines geschrieben hast. Natürlich, das ist genial, die Mutter aller Sülzen. Die Frauen waren damals noch nie so weit, aber es ist alles schön, gefällt mir. Das war schon gut.
Das ist jetzt aber auch schon 10 Jahre her.
Minimum. Ja. Minimum 10 Jahre.
Ja. Ines Kucker, damals in der Charlotte K. hat sich das geschrieben. Wir werden es im Beitrag zu diesem Podcast verlinken.
Was wirklich eine Riesenleistung war, weil sie jedes Fitzelchen an Gemüse auf Julienne-Größe, also einmal 1 Millimeter, selber geschnippelt, / hat schneiden lassen. Heute kriegst du ja das alles schon mal vorgeschnippelt fertig, wenn du willst, ne, auf Brunoise-Größe oder kleiner, also auf Schmorgemüse-Würfelchen-Größe. Fakt ist, du musst es trotzdem können. Also ich finde spannend, wie viele Köche sich jetzt mittlerweile spezialisiert haben, darauf Spezialitäten herzustellen für andere Köche. Weil die sagen, Sülze finde ich cool, ich finde das auch schön, was du machst, aber ich habe selber nie die Energie, mich hinzustellen. Oder was ich auch schön finde, die Ehrlichkeit, ich kann es einfach nie, also kaufe ich zu. Wir haben zum Beispiel unsere Sülze von Familie Jakob gekauft. Die haben eine Genussmanufaktur, die nennt sich Warnsdorfer. Und die machen das eben von der Barberi-Ente. Gefällt mir als erstes, weil es fast fettfrei ist. Es ist ein schönes Fleischgefühl im Mund. Aber wir können eben Rosmarinkartoffeln gut. Und wir können eben diesen marinierten Kürbis gut. Und wir können eine schöne kleine Remoulade, die wir apart anreichen, damit man zum Beispiel die Kartoffeln dippen kann. Aber spannend ist, die meisten rühren das gar nicht an. Also die essen das so, wie es ist. Und da ist noch ein Löffelchen vielleicht noch rausgenommen von der Remoulade. Und ansonsten sind es eigentlich die anderen Komponenten mittlerweile.
Ich wäre aber der Tisch, wo die Remoulade nachgeordert wurde.
Na gut, du bist ja quasi vorbelastet.
Ja.
Quasi Heimat kann man nicht verleugnen, oder?
Nee.
Was gibt's denn bei euch alles mit Remoulade?
Ja, nüscht, deswegen gehe ich ja essen.
Ach so. Ja, ich mag, ich
nee, ist das wirklich so?
Ich spruch jetzt von deiner Heimat. Man hat ja so ein Gefühl, in deinem Norden so Backfisch und Matjes
Nee, Matjes nicht. Matjes auf keinen Fall mit Remoulade. Um Gottes Willen.
Nein.
Nur Zwiebeln? Nee, nur Matjes. Ein bisschen Zwiebeln. Ja, guter Matjes schmeckt nach Matjes. Backfisch schon, aber ganz ehrlich, Backfisch habe ich, so lange wie ich in Ostfriesland lebte, nie gegessen.
Aha.
Das habe ich erst gegessen, seitdem ich dort weg war und dann als Tourist wiederkam. Nicht schlecht gegessen dort, aber das gehörte nicht zu den Kindheitserinnerungen. Da hast du eben den Fisch anders. Du hast ihn pur.
Es wird enger. Es wird langsam richtig eng. Aber wir müssen ja mal weitermachen. Die guten Roten sind rar in Sachsen.
War das jetzt politisch?
Ja, önologisch und politisch.
Sollen wir 2 Wahlempfehlungen abgeben?
Ja, ich nehme den ersten Wein. Ich wähle den ersten Wein.
Meine Wahlempfehlung ist, wählen gehen und feststellen, dass brauner Wein nicht schmeckt.
Das war aber gut verklausuliert. Vor allen Dingen in Wählen.
Nach Wählen gehen. Wir haben jetzt wieder Wein im Glas.
Nach Wählen aus Raten gehen.
3-mal darfst du raten.
Das ist so geil. Da merkst du, dieser Podcast lebt wirklich davon, parallel mitzutrinken, ist einfach schön. Ich glaube, wir sollten mal mit einem gewissen Grundpegel hier anfangen.
Das haben wir früher mal gemacht, lieber Matthias.
Es ist Misswahl. Alle fahren rüber nach Wählen, weil niemand möchte ja missraten sein.
Wir haben jetzt einen Rotwein im Glas.
Wir Roten trinken jetzt.
2018 Erbacher Spätburgunder. Und ich habe gelernt, man muss oben hingucken, weil unten steht immer Schlossabfüllung. Oben steht große Lage.
Ja.
Spätburgunder hatten wir festgestellt, ich glaube auch bevor das Mikrofon an war, hat 12,5% Anteil im Rheingau, was relativ viel ist. Und du erwähntest Assmannshausen. Das ist ja quasi ein Rotweinberg.
Assmannshausen-Höllenberg. Ne? Ja. Aber Erbach ist genauso in der Ecke. Ne?
Wie weit ist das weg?
Na gut, Hattenheim, Erbach ist quasi um die Ecke alles. Aber da fallen mir jetzt andere Erzeuger ein. J.B. Becker zum Beispiel, Spätburgunder. Kessler. Hm. Etc. pp. Also gibt es einige Hammer-Spätburgunder. Und wenn du hier alleine schon reinriechst, also was ich überhaupt schön finde, wir lernen ja nun quasi die ganzen Leute nochmal anders kennen. Ne? Und wenn ich an Felix Peters erinnern darf, die Erinnerung einen Rotwein beschreibend, die machen heute komplett anders Spätburgunder als vor 10, 15, 20 Jahren. Und das ist auch so ein, also hier ist noch so ein Mix aus Tradition und Moderne, meiner Meinung nach, zu spüren. Aber überraschend ist ja schon mal die Leichtigkeit am Gaumen. Großes Gewächs, was leicht daherkommt. Wahrscheinlich der Alkohol ist wesentlich höher.
Nee, 12,5.
Ich hätte jetzt gedacht 12,5, 13 so in dem Dreh.
Aber 12,5 ist doch für einen Spätburgunder unteres Level.
Nein, es ist eigentlich perfekt. Es ist eine leichte Sorte.
Ja, aber
so trennt diese 13,
13, viele, 5. Viele tendieren ja witterungsbedingt, dies ist ein 18er, also warmer Jahrgang. Viele tendieren ja dazu, zu sagen, ich kann nicht anders. 13, 5, 14. Und das ist schon schön dann.
Ja, das ist eben das, was mir bei Felix Peters aufgefallen ist. Dieses, ich kann nicht anders. Es gibt offensichtlich welche, die es können.
Es ist immer die Arbeit des Winzers. Und zwar, ich denke, die Arbeit des Winzers zu jedem Zeitpunkt. Der muss vorher einen Plan haben. Er muss, anders als die Hobbywinzer in Sachsen, jeden Tag in seinen Weinberg reingehen, um zu gucken, was geht da ab. Und er muss zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen treffen und nicht die richtigen Entscheidungen treffen lassen.
Die Hobbywinzer gehen ja erst nach Feierabend, weil sie Feierabendwinzer sind.
Ja, und wenn...
Und das im Nebenerwerb.
Und wenn Feierabend der Oma Geburtstag hat, geht man eben nicht.
Richtig. Gibt's in anderen Regionen aber auch.
Ja, aber nicht so deutlich.
Stimmt. Da wird gekehrt, Freitag, im Weinberg.
Wenn dabei was getrunken wird, ist doch okay.
Anders ist es nie zu ertragen in diesen Tälern.
Ja. Nee, der ist schön. Der ist
rauchig, auch Schokolade, bisschen Tabak, trotzdem Frucht. Ich sag mal, fast ein bisschen frisch. Also was ich faszinierend finde, für 18 so einen Wein auf die Flasche zu bringen. Jetzt für mich brennt sich gerade die Schokolade so ein bisschen am Gaumen ein. Und ja, logisch, hier bist du mit Fleisch sofort dabei. Aber hier würde ich mich sofort aus dem Fenster lehnen. Noch hier kannst du auch so ein angeföhntes Wildschweinfilet nehmen.
Ein angeföhntes
Wildschweinfilet. Naja, quasi rosa, also richtig rosa. Ja,
klar.
Ehrlich gesagt, in der Pfanne wirklich, in der heißen Pfanne, 5 bis 10 Sekunden die eine Seite und die andere
ruhen rein, lassen. Raus, drehen, rum, weg.
So hinlegen, ruhen lassen und dann einfach nochmal mit dem Brenner drüber. Und dann natürlich mit erhobener rechter Hand und spitzem Zeigefinger und Daumen. Und dazwischen müssen 3 Gramm Salz sein und die müssen 1,5 Meter über den Tisch fliegen. Salz muss fliegen, dann kriegst du das hin. Und das ist es. Inzwischen musst du noch ein angestrengtes Gesicht machen. Und dann läuft's.
Das gefällt mir jetzt so gut, dass ich mir das wünsche. Mein Geburtstag plus 3 Monate wäre am 2. Oktober. Können wir da so ein Essen machen?
Wir machen das. Bin ich sofort dabei.
Also ich möchte dich werfen sehen.
Schon alleine, weil wir gerade afrikanische Schweinepest haben.
Ja.
Ist ganz schwierig, Wildschwein zu kriegen. Nee, aber sowas kann ich mir sehr gut vorstellen dazu. Weniger. Also das ist zu intellektuell für ein Steak.
Wildschwein ist ja für mich sowieso außerhalb der Erfahrung, dass man so einem Tier während der Wanderung nicht begegnen möchte, wirklich faszinierend. Also es gibt in Italien Ragout von Cingale. Das schmeckt immer ganz anders, als man die Ragouts, die Sauce Bolognese sagen wir meistens, wenn wir über sowas reden, kennen, weil das hat einen sehr eigentümlichen, sehr eigenen Geschmack. Und Wildschwein hierzu?
Kann ich mir super vorstellen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Na, du hast ja schon auf den Punkt gefragt, Ragout. Ne?
Zur Vorspeise mache ich Spaghetti mit Ragout di Cingale. Mhm. Und zum Hauptgang gibt es eine schöne Wildschwein von die feinen Stücke mit diesem Wein.
Genau, mit Stäbchen.
Oh nee, mit Strohhalm.
Sashimi von die wilde Schweine.
Mit Strohhalm von die rote Weine.
Genau, und hinterher machen wir ein schönes Wildschwein-Sorbet. Da mache ich alles perfekt. Dreierlei vom Wildschwein. Unser hausgemachtes Wildschwein-Eis.
Wildschwein-Sorbet, das finde ich geil.
Also der Spätburgunder ist anders als so die üblichen großen Weine, und damit bin ich ja schon wertend, ist für mich ein großer Wein noch. Also eher so dieses Kaffee-Tabak-Schokoladending hier, wenn man Luft holt.
Du vermutest das nicht im Rheingau, finde ich. Also wenn du dich auskennst, vielleicht schon, aber sonst ist Spätburgunder ja eher was du weiter südlich ansiedeln würdest. Und das ist hervorragend gemacht. Und wer jemals für wenig Geld einen Spätburgunder im Supermarkt gekauft hat, der soll das vergessen und diesen kaufen.
Für noch, viel Geld.
Noch besser trinken. Weißt du, was die kosten?
Nee. Also ich, das ist jetzt tatsächlich voll geraten. Ich denke mal, Einstiegswein würde ich behaupten 7,50 bis 9 Euro maximal. Eher 5,50 bis 7,50.
Das Kess.
Wie Kess?
Ja, ich denke 7,50 bis 10.
Ja. So, können wir nachgoogeln.
Und ich werde das nachgoogeln.
Dann Lage, gut, da sind wir schon im 18, 19, 20 Euro Bereich Minimum. Spätburgunder setze ich eher noch 23 bis 25.
Ich hätte jetzt 25 gesagt. Wir nehmen das jetzt mal so auf und dann werde ich...
Also Reinhardshausen hat verdammt gute Preise noch immer.
Immer, ja.
Und deswegen bin ich bei dem Einstiegswein so niedrig rangegangen.
Bin ja immer der Meinung, als Endverbraucher, dass Weine nicht zu teuer sein sollten. Andererseits bin ich immer der Meinung, dass Weine auch preiswert sein sollen, also ihren Preis wert sein sollen. Und wenn ich erkenne, dass ein Winzer Arbeit gehabt hat und wenn er sich kümmert, dann denke ich, kann man ja auch mehr bezahlen. Wo ich immer wirklich stinkig werde, ist, wenn ein Winzer nur viel Geld nimmt, weil er meint, er würde eine Rarität auf den Markt hauen.
Wein aus Sachsen?
Ich sag jetzt nicht Goldriesling. Und ich freue mich immer wieder, wenn der Mix der Winzer so ist, dass man zwischen einem sehr ordentlichen Einstiegswein für unter 10 Euro bis zu einem